Meine Lieben, seid mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Ich bin's, euer Hans Spiegel, euer Pfarrer im Internet. Heute werde ich etwas wirklich sehr Brutales tun. Und zwar aus einem einfachen Grund. Es gibt eine Sache, die mich ganz furchtbar aufregt. Und diese Sache ist, dass es Leute gibt bei diesen Impfgegnerprotesten, die allen Ernstes die Frechheit haben, einen Judenstern zu tragen, wo halt nicht Jude draufsteht, sondern in dieser gleichen eigenartigen Schrift ungeimpft. In Österreich ist das jetzt sehr viel weniger geworden, aus dem einfachen Grund, weil Leute, die das gemacht haben, Anzeige wegen Verharmlosung des Nationalsozialismus bekommen haben. Und das scheint ziemlich schnell zu wirken. Und vor allen Dingen dürfte es etwas sein, was diese Leute dann unter Umständen doch irgendwie ein bisschen erreicht hat. Aber machen wir heute etwas anderes, schauen wir uns an, wie Diktaturen funktionieren und warum sie auch immer scheitern müssen. Das ist also eine ganz wichtige Geschichte. Machen wir etwas extrem Brutales. Sagen wir einfach mal, ich bin der Führer. Ja, also ich bin der Führer, der heißt jetzt nicht Adolf Hitler, sondern der heißt Hans Spiegel. Und Sie, die Sie zuhören, Sie waren also, sind irgendwer, was weiß ich, ist jetzt völlig wurscht, Sie können es aussuchen, sind es der Himmler, sind es der Göring, sind es der Hess, wer es sein wollen, ist völlig wurscht. Und ich würde Ihnen jetzt ganz gerne mal erzählen, warum wir scheitern müssen. Und ich werde es am Schluss dann deutlich machen mit einer einfachen Frage. Nehmen wir an, also ich bin Adolf Hitler und Sie sind, wer auch immer Sie wollen, von den Größen des Nationalsozialistischen Reichs daher. Und wir haben auch Corona und wir haben auch Omikron und so weiter und so fort. Und wir müssen ja jetzt was tun. Und vielleicht überlegen Sie sich jetzt mal ganz kurz, wie das funktionieren könnte. Weil diese Corona-Verharmloser behaupten ja, das würde dann so funktionieren, dass ein Befehl kommt und sonst gibt es eine Strafe und so weiter und so fort. Und die werden in Lagern zusammengetrieben, wenn sie nicht diesem Befehl folgen. Und das ist ja so nicht. Das ist das Entscheidende am Funktionieren von Diktaturen, respektive am Nicht-Funktionieren von Diktaturen, weil Diktaturen niemals funktionieren. Aber werfen wir zuerst einmal einen ganz kurzen Blick darauf, wie denn dieser innere Kreis, der hier bei Hitler zustande gekommen ist. An dieser Stelle möchte ich Ihnen einen ganz, ganz, ganz herzlichen Fernsehtipp geben. Dazu müssen Sie aber Netflix haben. Es gibt jetzt einen unglaublich tolle Doku, die wirklich, wirklich, wirklich gut ist. Die heißt Hitler, der Kreis des Bösen. Hitlers Kreis des Bösen. Hat, ich weiß nicht, 8 Folgen oder so und ist ganz hervorragend. Also das muss man sagen, die haben das so hervorragend aufbereitet. Waren auch Sachen drinnen, die mir trotz einer recht intensiven Beschäftigung noch unbekannt waren und sind ganz gut dargestellt. Und zwar geht es jetzt um Dynamik. Es geht also nicht um die Persönlichkeiten zunächst einmal. Das ist immer das große Problem. Das merke ich auch in der Schule, wenn man mit Schülern drüber redet. Die sagen halt dann, ja, der Hitler war ein böser Mann. Das stimmt. Das ist unbezweifelt so. Aber sie haben keine wie immer geartete Vorstellung, wie das funktioniert. Und in dieser Dokumentationsreihe geht es ganz stark darum, zu zeigen, wie diese einzelnen Leute miteinander interagieren. Wir erinnern uns noch einmal an das Gedankenexperiment. Sie sind also irgendjemand vom inneren Kreis. Und da haben wir jetzt schon ein ganz wesentliches Element. Und dieses ganz, ganz wesentliche Element ist, es ist eine Diktatur, gerade nicht, dass einer sagt, wo ist Geschichte und das ist Geschichte, sondern es gibt immer einen Kreis. Und dieser Kreis ist ganz, ganz, ganz entscheidend für alles. Und was das ganz Spezielle an Herrn Hitler war, war die Tatsache, und das ist Ihnen vielleicht schon aufgefallen, dass es keinen Umsturzversuch dieses inneren Kreises gegeben hat. Also Göring hat nicht versucht, den Hitler umzubringen und selbst Chef zu werden. Himmler hat das nicht versucht, also einem sehr eigenartigen Versuch, so wie Hitler schon eingeschlossen war im Bunker der Reichskanzlei, wollte er sich selbst da hier zum Nachfolger des Führers und Kanzler und was weiß ich was, erklären, aber das hat eher einen anderen Grund, das war eigentlich kein Putschversuch. Normale Diktaturen haben dauernd Putschversuche, also sie sind der Obergeneral von, keine Ahnung, Äthiopien, ich war jetzt da sehr beliebt, ziemlich lange, Burma zum Beispiel, und die werden immer alle gestürzt, oder gibt es immer einen anderen General, der lieber gerne Obergeneral werden würde. Das Spannende bei Hitler ist, das ist nicht passiert. Deswegen war er sozusagen ein erfolgreicher Diktator. Schauen wir einen ganz kurzen Blick auf seinen inneren Kreis. Also der innere Kreis ist eine ganz spezielle Geschichte. Da gibt es zunächst einmal den Rudolf Hess. Rudolf Hess hat sein ganzes Leben lang nichts anderes getan, als Adolf Hitler anzubeten. Also der hat auch nicht sehr viel geleistet. Er war halt sozusagen so am Anfang seine rechte Hand in organisatorischen Fragen, aber er hat also jetzt nicht wirklich was getan, das kann man nicht wirklich sagen. Und der stammt ganz aus dem Anfang, auch ganz aus dem Anfang stammt Herr Göring. Herr Göring, ein Kriegsheld des Ersten Weltkriegs, es war Kampfflieger mit sehr vielen Abschüssen von englischen, französischen Doppeldeckern, und einem Pour la Mérite als Auszeichnung seiner Tapferkeit. Und der hatte ein ganz furchtbares Erlebnis, das nebenbei bemerkt vielen Offizieren nach dem Ersten Weltkrieg passiert ist, darunter auch meinem Vater, dass er auf der Straße plötzlich Opfer von Aggression wird, wo ihm plötzlich irgendwelche Leute angreifen, beschimpfen und so weiter und so fort. Und es war für Göring unverständlich, ja, es hat überhaupt nicht kapiert, was los ist, weil gerade ist er noch der Kriegsheld und überhaupt preußische Armeetradition und er der Offizier, also eine unvorstellbare Situation, wird von irgendwelchen sehr einfachen Leuten angegriffen, dann auch niedergeschlagen und die wollen ihm da seine Orden rauben. Meinem Vater ist das nicht passiert, er war Schwerkriegsinvalid und ist da auch von Leuten angegriffen worden, ist vorgebeugt auf zwei Stöcken gegangen, hätte sie eh nicht wehren können. Und da haben sich dann Passanten gefunden, die den schwerverletzten, also noch immer rekonvaleszenten Kriegsteilnehmer verteidigt haben. Ansonsten wäre es vielleicht für den Vater nicht gut ausgegangen. Der Göring hat diese Sache und mit diesem Moment dreht er sozusagen und sagt, da muss was anderes her. Es muss die alte Ordnung wieder her, es muss Disziplin her. Ja, okay. Dann gibt es einen ganz, ganz, ganz spannenden Menschen, das ist der Herr Röhm. Der Herr Röhm ist der einzige von diesen Leuten, der einen ordentlichen Beruf hat, er ist Hauptmann in der deutschen Armee mit einem Spezialauftrag. Und dieser Spezialauftrag ist nach dem Versailler Vertrag durch Deutschland nur eine ganz kleine Armee haben. Es waren auch sehr genaue Beschränkungen der Waffen. Und Röhm kriegt von hohen Offizieren, Generalstab oder so, den Auftrag, das sozusagen unter der Hand alles auszuweiten. Er soll paramilitärische Gruppen bilden und auch Waffen beschaffen. Er hat dann den Spitznamen gehabt, der Maschinengewehrkönig. Und er hat einen Beruf, ja, und er kann was tun. Und er müsste jetzt nicht sozusagen in völliger Hoffnungslosigkeit dahin tun, aber er schließt sich Hitler an, aber um aufzusteigen. Also unter all diesen Leuten, die zunächst einmal Herrn Hitler umgeben, ist Röhm der Einzige, der nicht nur einen ordentlichen Beruf hat oder normales Einkommen hat, sondern der auch einen Pakt versucht, mit Herrn Hitler zu schließen. Und dieser Pakt soll ihm etwas bringen. Und es bringt ihm zuerst auch, nämlich die SA, das heißt, der Hauptmann wird sozusagen plötzlich zum Divisionär, hat 11.000 Leute schon relativ früh unter sich, die da die Straßenkämpfe machen und irrsinnige Prügeleien veranstalten und politische Gegner verfolgen mit unglaublichen Sadismus nebenbei bemerkt, aber das lassen wir jetzt einmal kurz zur Seite. Aber er steigt auf und er hat jetzt ein völlig anderes Standing. Und dieses Standing von dem guten Ernst Röhm ist ganz einfach, er hat was erreicht. Ja, er ist wirklich aufgestiegen. Nun, wie es mit Ernst Röhm ausgegangen ist, ist eh klar, denn er macht einen unglaublichen Fehler. Er nimmt einen jungen Mann, der ein ziemlich geschickter Verwaltungsmensch ist, namens Heinrich Himmler an seine Seite, weil Röhm selber mehr, ja, gerade alkoholgeschwängerten Festen mit jungen SA-Männern zugeneigt war und übergibt ihm was, ja, gibt dem Himmler was. Und Himmler beschließt dann gemeinsam mit Göring, dass der Röhm weg muss. Also Röhm muss weg, weil der hat einfach zu viel Macht. Der muss da hinausgebracht werden und es wird dann Hitler schön langsam auf diese Seite gezogen, bis es eben dann zu der berühmten Nacht der langen Messer kommt, im Rahmen dessen dann Röhm auch erschossen wird. Und da haben wir jetzt etwas ganz Spezielles. Wir sehen etwas ganz Wichtiges. Du darfst mit einem Diktator niemals einen Pakt schließen, um etwas zu gewinnen. Weil du wirst es zuerst gewinnen, wie Röhm die ganze SA, sondern du musst ein fanatischer Anhänger sein. Alle Leute, die etwas bei Hitler geworden sind, sind fanatische Anhänger. Angefangen von dem armen Rudolf Hess, der ganz, ganz, ganz früh sich an Hitler drangehängt hat und ihn einfach nur bewundert hat, der dann Stellvertreter des Führers war und sehr gut verdient hat und ja, aber einfach zu doof war. Also Hess war einfach ein dummer Mensch, also anders kann man das nicht sagen, der dann immer mehr werden wollte, aber es einfach nicht geschafft hat, weil selbst Hitler verstanden hat, also das, mit dem geht's nicht. Das war die Sache. Herr Göring, der versucht hat, auch den Putsch da hier in München zu machen, der kriegt eine ganze Luftwaffe. Und das ist ein ganz spannender Punkt, weil Göring zwar ein sehr guter Kampfflieger war, aber niemals eine Generalstabsausbildung hatte. Er hat ja nicht gewusst, wie man eine militärische Einheit führt. Seine militärische Einheit, das waren 20, 30 Leute, also dieses Geschwader und so. Und er hatte ja keine Ahnung, wie man eine Armee organisiert und dementsprechend ist es eben zu den ganz großen Katastrophen gekommen, angefangen von der Luftschlacht um England, die von vornherein verloren war und dann eben die furchtbaren Geschichten in Stalingrad, wo Göring gesagt hat, er wird die eingeschlossenen Truppen problemlos aus der Luft versorgen, was von vornherein völlig unmöglich war. Also es waren zu wenig Maschinen da, es war zu wenig Benzin da. Dort, wo diese Maschinen gestartet sind, das war viel zu weit weg von Deutschland, dass die überhaupt was gehabt hätten, was transportieren können und so weiter und so fort. Also alles, was ein Generalstabsoffizier sofort auf einen Blick gesehen hatte, wusste er einfach nicht. Und es kam dann zu einer Katastrophe nach dem anderen bei Göring, der es einfach nicht gekonnt hat. Trotzdem ist ihm niemals etwas passiert. Warum ist ihm nichts passiert? Weil er den Führer niemals gefährdet hat. Bei Göring dann noch aufgrund einer Schussverletzung, die irgendwie dann nicht ganz geheilt ist, dann schwerst schmerzmittelabhängig und der war ungefährlich. Ja, der hat immer die Luftwaffe behalten, auch wenn sie am Schluss eigentlich kaum mehr existiert hat. Aber sein Kriterium war nicht der Erfolg, sondern sein Kriterium war, er war ungefährlich für Hitler. Himmler, der seine Treue dadurch bewiesen hatte, dass er Röhm ausgeschaltet hat, der durfte die SA, die SS bekommen, dann die Waffen-SS und am Schluss dann sogar war er Chef des Ersatzheeres. Das waren also die ganz Jungen und die ganz Alten, die natürlich eh überhaupt keine Chance gegen irgendwas hatten. Aber da hat er sein Lebensziel erreicht und sein Lebensziel war also der große Armeeführer zu werden. Er hat nichts erreicht. Absolut nichts zusammengebracht. Die Waffen-SS hatte unfassbarste Verlustzahlen. Also diese Waffen-SS war der schlechtest geführte und organisierte Verein überhaupt. Ich meine, ich weiß, es gibt ganz viele andere Sachen, aber die sind einfach nur und noch weiter und tapfer und wir opfern uns für den Führer vorgegangen und damit hatten die unfassbarste Ausfallszahlen und war also ein völliger militärischer Versager, aber man hat ihm nichts weggenommen, denn er war absolut treu zum Führer. Was das große Fähigkeit von Hitler war, war die Tatsache, dass er es irgendwie geschafft hat, dass selbst dieser innere Kreis und dann auch der zweite Kreis in ständigen Machtkämpfen verstrickt war. Also im innersten Kreis, können Sie sich eben in dieser Dokumentation anschauen, da geht es zu, das kann man sich nicht vorstellen. Die haben nichts anderes getan, als sich gegenseitig pausenlos zu blockieren und in den Rücken zu fallen und so weiter und so fort. Und Hitler ist da oben gethront und hat dem zugeschaut, weil solche Leute sind natürlich ungefährlich. Jetzt kommen wir zur Aussage, warum jede Diktatur immer scheitern muss, weil Diktaturen eben gerade nicht darin bestehen, dass es einen Typen gibt, der alles sagt. Das war vielleicht noch bei Alexander dem Großen möglich. Das ist natürlich heutzutage völlig unmöglich. Selbst im letzten Entwicklungsland geht das nicht. Es muss immer einen Kreis geben. Und dieser Kreis muss immer bedient werden. Und dieser Kreis muss in einer Art und Weise bedient werden, dass die Leute zufrieden sind. Es geht nicht um den Erfolg, nicht um die Ergebnisse. Es geht nur darum, die Leute ruhig zu stellen. Und zwar natürlich nur die, die also völlig fanatisch auf den jeweiligen Führer sind. Kommen wir zur Ausgangsfrage zurück. Was wäre nationalsozialistische Diktatur? Und es gibt also mit der heutigen Technologie und es kommt Corona respektive Omikron, dann wäre die Antwort eine ganz einfache. Rudolf Hess würde nichts mitkriegen und darauf warten, dass ihm der Hitler was sagt. Albert Speer wäre der, der versucht, die Produktion von Impfstoffen hochzufahren, die zu verteilen und so weiter und so fort, womit er nicht sehr viel Glück hätte, denn Herr Himmler in seinem religiösen Wahnsinn würde dann sagen, na, es brauchen alle nur irgendwelche Heilsteine oder gereinigtes, mit arischer Energie aufgeladenes Wasser. Wen haben wir denn da noch? Ja, Goebbels, dem wäre eigentlich alles völlig wurscht, solange er nur tolle Propaganda machen kann, dem würde es niemals darum gehen, ob das wirklich eine Krankheit ist und was man dagegen tun kann. Der würde einfach tolle Behauptungen machen, ein Angriff der Juden auf uns als gesunden Volkskörper und die wollen uns zersetzen, weil sie so neidig sind auf das, was wir erreicht haben. Und am Schluss würde eigentlich nichts passieren. Ja? Also sie hätten die Wahl eben nicht, es würde ihm keine Impfpflicht geben, sondern sie könnten sich aussuchen. Sie könnten sich aussuchen, ob sie sie impfen lassen, ob sie sie ein Wurmmittel einziehen, ob sie irgendwelche Heilsteine irgendwo hinstellen, was auch immer dann da diese ganzen Typen wirklich machen würden. Das heißt, es würde nichts passieren, es würde noch viel mehr Tote geben, es würde noch einen viel größeren wirtschaftlichen Schaden geben. Wo das einzige Vorteil wäre, es gäbe eben keinen Lockdown aus dem einfachen Grund, weil der echte Arier, dem kann ja so ein jüdisch gezüchtetes Virus eh völlig wurscht sein. Und der Volkskörper würde sich nur von den Schwächsten reinigen. Das würde passieren. Alle Diktaturen scheitern immer daran, dass sie in Wirklichkeit keine Beschlüsse fassen können, die sich mit der Sache beschäftigen. Diktaturen beschäftigen sich immer nur mit dem Machtspiel, dem gegenseitigen Ausbremsen der Führungselite. Und deswegen scheitern sie alle. Was auf der einen Seite eine sehr schöne Sache ist, weil dann die Leute, die in der Diktatur leben, eine gute Chance haben, aus der Diktatur rauszukommen. Und das ist die positive Seite. Die grauenvolle Seite ist, und das kann man ja auch im Verlauf des Zweiten Weltkriegs sehr gut nachweisen, dass es niemals um die Sache geht, sondern immer nur darum, dass man ja sich mit den anderen irgendwie ausgleicht, dass es ein dauerndes Gleichgewicht des Schreckens gibt und dass zum Beispiel einfache Soldaten, die in Stalingrad verhungern, vollkommen uninteressant sind, weil es eben nur darum geht, dass der eine seine Luftwaffe hat und etwas behaupten darf und damit etwas bekommt. Und dafür muss er wem anderen wieder was geben, dieses Gleichgewicht des Schreckens, das also mal ein unendlicher Schrecken ist für die einfachen Menschen. Einen gesegneten Abend uns allen.